Ja, guten Morgen. Der Stefan hat mich schon vorgestellt, hat meine Einleitung schon ein bisschen vorweggenommen. Also ich bin der Daniel Brückel. Jetzt muss ich irgendwie anders gestalten, Stefan. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Ich bin Mitglied der Gemeinde und darf heute Morgen hier Gottes Wort verkündigen. Gottes Wort hier, in unserer Bibel steht das. Das ist das Wort, an das wir glauben. Das ist Gottes lebendiges Wort. Lebendig deshalb, weil Gott heute noch zu uns durch dieses Wort spricht, wenn wir darin lesen und darauf hören, was Gott sagt. Aber wenn dich jemand fragt, um was geht's in der Bibel? Was ist deine Antwort? Was ist das Hauptthema der Bibel? Sicher. In der Bibel werden viele sagen, geht's um Gott. Richtig, sehe ich auch so. Aber auch im Koran geht's um Gott. In der ganzen Religion geht es um Gott. Das ist nicht die Antwort. Viele Menschen denken, in der Bibel geht es um Gebote. In der Bibel stehen die 10 Gebote. Das ist das Wichtigste. Aber ich kann euch sagen, die Gebote sind auch nicht das Hauptthema der Bibel. Nun, wenn ihr mich fragt, was in der Bibel geht, Hauptthema der Bibel ist für mich Gnade und Liebe. Gnade und Liebe. Und um Liebe soll es heute gehen. Liebe ist der Inhalt unseres Predigttextes. Der heutige Predigttext steht in Johannes 21, Vers 15 bis 17. Und ich lese ihn, Johannes 21, Vers 15 bis 17. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu Simon: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Jesus stellt Petrus hier dreimal dieselbe Frage: Hast du mich lieb? Eine ungewöhnliche Frage. Keine Frage, die man normalerweise gestellt bekommt. Ich weiß nicht, ob sie schon mal jemand gefragt hat: Hast du mich lieb? Das ist keine alltägliche Frage. Das ist auch kein gewöhnlicher Text zum Thema Liebe. Das ist kein Wohlfühltext zum Thema Liebe. Das ist nicht der Text, den ihr zum Thema Liebe erwartet habt. Aber genau diesen Abschnitt möchten wir heute gemeinsam betrachten. Der Text ist uns nur im Johannesevangelium überliefert. Nur im Johannesevangelium. Der junge Johannes war selber mit dabei. Der Text ist ein Augenzeugenbericht. Er wurde uns aufgeschrieben, weil es die Jünger beschäftigt hat. Der Text wurde Jahre später, nachdem es geschehen ist, aufgeschrieben, weil es für spätere Generationen wichtig ist. Wichtig auch für uns heute. Zur weiteren Betrachtung möchte ich etwas weiter ausholen. Was ging der Situation voraus? Was war geschehen? Und ich gehe weiter zurück. Ich gehe 2,5 Jahre zurück. 2,5 Jahre vor dieses Ereignis. Da war dieser Jesus. Wie wir wissen heute aus der Bibel, das ist Gottes Sohn. Sohn Gottes, den Gott auf die Welt sandte, der gegangen ist. Aber in der damaligen Umgebung wussten das nicht viele Menschen. Damals war es ein in der Schrift gelehrter, weiser, jüngerer Mann. Der Sohn eines Zimmermanns. Aber ein besonderer Mensch. Ein junger Wanderprediger. Ein Wanderprediger aus Nazareth in Galiläa. Das ist keine besondere Gegend. Das ist Hinterland in Israel. Dieser Mann, Jesus, hatte sich 12 Jünger, 12 Nachfolger ausgesucht. Unter anderem ist uns in Matthäus 4 und Lukas 5 die Berufung der ersten Jünger überliefert. Jesus ist am See Genezareth und beruft dort Simon Petrus und seinen Bruder Andreas und etwas später die Brüder Jakobus und Johannes. Er fordert sie auf, ihm nachzufolgen. Diese vier, das waren die ersten Jünger. Und nach beruft er weitere Menschen. 12 Männer, das waren seine Jünger. Ganz normale Männer, Nachfolger. Mehrere Fischer, einfache Leute. Ein ehemaliger Zöllner, einer, der von Steuernahmen lebte. Einer, der mit der ungeliebten römischen Besatzungsmacht Israels gemeinsame Sache gemacht hat. Einer, der von und mit der Besatzungsmacht profitiert hat. Noch ein ehemaliger Freiheitskämpfer, ein Zelot. Vielleicht sowas Ähnliches wie ein militanter Reichsbürger oder ein Rechtsradikaler. Ganz verschiedene Männer. Die Bibel nennt uns auch ein paar Eigenschaften dieser Männer. Einer war vorlaut, der wusste immer was zu sagen. Zwei waren ziemlich aufbrausend, die hatten schon einen Rufnamen, die Donnersöhne. Einer war ein Dieb und genau diesem Mann war die Kasse anvertraut. Einer war ziemlich jung und die allermeisten Männer waren eher wenig gebildet. Etwa vor einem Jahr haben wir hier an dieser Stelle schon mal eine Predigt gehört von Jörg Albrecht, einem Pastor aus Augsburg. Die 12 Männer, diese 12 Jünger, das war eine ziemliche Gurkentruppe. 12 Männer, die beim Sport vielleicht keiner in seiner Mannschaft haben wollte. 12, die sonst keiner gebraucht hat, Gurken heben. Leute, die sonst keiner vermisste. Die meisten Männer fehlten nicht groß. Die waren dann halt mal weg. Ich bin mal weg mit Jesus. Ich gehe mit ihm. Diese jungen Männer schaute Jesus um sich. Jesus berief sie als engste Nachfolger, als Freunde, die er ausbildete, die er lehrte, die er weiterbildete, in Theorie und in Praxis. Männer, denen Jesus vertraute, Personen, mit denen er durchs Land zog, Leute, mit denen er redete und diskutierte, Leute, die er auch zurechtwies. Diese Jünger sandte er auch aus zum Predigen und um böse Geister auszutreiben und um Kranke zu heilen. Und die Jünger, sie taten das. Wir lesen das zum Beispiel in Markus 3 und Matthäus 10. Sie gingen, sie predigten, sie trieben böse Geister aus, sie heilten Kranke. Und dann kamen sie zurück und er lehrte sie weiter. Diese Jünger haben viel mit Jesus erlebt. Sie waren bei vielen Wundern mit dabei. Wasser wird zu Wein, wir haben es heute gesungen. Viele Kranke werden gesund, Blinde werden sehend, Lahme können gehen. Aussätzige werden rein, Kranke werden ganz gesund. Tote werden auferweckt, Stürme werden gestillt, Essen wird vermehrt. Wir lesen heute davon in der Bibel. Aber diese 12 Männer waren weit dabei. Die Jünger waren beteiligt. Sie schmeckten den Wein, der vorher Wasser war. Sie sahen die Lahmen, die liegend gebracht wurden und auf eigenen Beinen gingen. Sie waren im Boot, im Sturm und Jesus lief auf dem Wasser. Sie aßen von dem Brot, das mehr wurde. Und noch vieles, vieles mehr. Die Jünger waren mittendrin, gemeinsam, beteiligt, gemeinsam mit ihrem Lehrer und Freund Jesus. Und auch gerade Petrus, von dem wir heute im Predigttext lesen, er hat viel mit Jesus erlebt. Er war einer der wenigen Jünger, die bei der Auferweckung der Tochter des Jairus mit dabei waren. Er war einer der 4 Jünger, die bei der Verklärung Jesu auf dem Berg dabei waren, da wo ihnen zusammen mit Jesus Mose und Elia erschienen. Er, Petrus, war derjenige, der Jesus auf dem Wasser entgegenging und dann versank. Aber nicht zu vergessen, er ist ausgestiegen. Er war gehorsam. Er ist gelaufen. Er hat es gewagt. Petrus war einer der vier engsten Jünger, die Jesus im Garten Gethsemane gebeten hat, noch ein Stück weiter mit Jesus zu gehen, mit ihm zu gehen, um zu beten. Petrus war der Jünger, der das Schwert zog. Er war bereit zu kämpfen und er tat es. In der Bibel sind uns einige Gespräche mit Jesus und Petrus überliefert. Von keinem der Jünger sind uns so viele Gespräche mit Jesus überliefert. Diese beiden, Jesus und Petrus, haben sehr viel miteinander geredet. Petrus, der war der Jünger, von dem überliefert ist, dass Jesus ihn auch deutlich kritisieren musste. Den Jünger, den Jesus hart zurechtwies. Eigentlich hieß dieser Jünger Simon, aber Jesus hatte ihn in Petrus umgetauft. Jesus sagte, du sollst Petrus heißen, das bedeutet Fels. Denn auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Matthäus 16, Vers 17 und 18. Dieser Petrus hatte eine ganz besondere Beziehung zu seinem Lehrer, zu seinem Freund Jesus. Und dann, nachdem die Jünger mehr als 2,5 Jahre mit Jesus zusammen waren, dann sind sie mit ihm nach Jerusalem gegangen. Sie hatten ihn gewarnt. Das ist keine gute Idee. Das wird Probleme geben. Das gibt Ärger, wenn wir dahin gehen. Aber Jesus wollte unbedingt in Jerusalem das Passafest feiern. Und natürlich sind sie mitgegangen. Dann hatte er ihnen angekündigt, was passieren würde. Und alle Jünger haben gesagt, wir werden nicht von dir weichen, auch wenn wir sterben müssen. Alle haben das gesagt. Und dann wurde Jesus gefangen genommen. Und alle sind geflohen. Alle. Nur Petrus und Johannes, die zwei, die sind nochmal zurückgekommen. Die sind in seiner Nähe geblieben. Und dann hat Petrus ihn verleugnet. Er hat mehrmals gesagt, ich kenne diesen Jesus nicht. Aber man darf nicht vergessen, Petrus und Johannes hatten versucht, möglichst lange noch nah bei ihm zu bleiben. Alle anderen waren schon weg. Und dann wurde Jesus gekreuzigt, getötet für etwas, das er nicht getan hatte. Er starb wie ein Verbrecher, gemeinsam mit zwei Verbrechern. Er starb für unsere Sünden, so wie er es angekündigt hatte. Und nach drei Tagen ist er auferstanden. Auferstanden, um das Leben zu geben, um den Sieg über den Tod, über die Sünde darzustellen. Ohne den Tod und die Auferstehung von Jesus gibt es keine Sündenvergebung und kein ewiges Leben. Die Jünger waren erstmal verängstigt. Sie wussten nicht, wie es weitergehen soll. Aber Jesus hatte sich ihnen gezeigt. Alle 12 und viele weiteren hatte Jesus nach seiner Auferstehung gesehen. Er hatte sich ihnen gezeigt. Er hatte ihnen noch einmal erklärt, warum das alles passieren musste. Wir sehen, hier gab es Beziehungen, ganz enge Beziehungen. Es gab Freundschaften. Jesus hatte eine Beziehung zu seinen Jüngern. Und die Jünger hatten eine ganz besondere Beziehung zu ihrem Lehrer, zu ihrem Freund. Man kannte sich. Man kannte sich gut. Man hatte sich lieb gewonnen. Intensive, tiefe Beziehungen. Und dann, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, nachdem Jesus sich ihnen gezeigt hatte, danach waren die Jünger wieder fischen gegangen. Sie waren ja Fischer. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas waren zurückgegangen. Sie waren in ihre Heimat gegangen, da wo sie herkamen. Von diesen wissen wir, sie sind wieder fischen gegangen. Bei unserem heutigen Text waren einige Jünger zusammen. Simon, Petrus, Thomas, Nathanael, Jakobus und Johannes, sowie noch zwei weitere Jünger. Sie sind im Text nicht mit Namen genannt. Vermutlich war der Bruder von Petrus dabei, nämlich Andreas. Die Jünger waren am See Tiberias, heißt es in den Versen von unserem Text. See Tiberias, das ist der See Genezareth. Tiberias ist eine Stadt, eine große Stadt am See Genezareth. Der See Genezareth, das ist einer der größten Seen Israels. Heute ist er 21 Kilometer lang und 13 Kilometer breit. Damals war der See wahrscheinlich noch größer. Der See liegt heute 212 Meter unter dem Meeresspiegel und ist damit der tiefstgelegene Süßwassersee der Erde. Dieser See, dieser große See, war die Heimat der Jünger. Hier kamen sie her. Hier kannten sie sich aus. Hier in ihrem Bezirk Galiläa. Hier hatte Jesus sie berufen, gefunden. Hier hatten die Familien von Johannes, Jakobus, von Petrus und Andreas ihre Boote. Das war ihre Arbeit gewesen. Und sie waren wieder an ihre Arbeit gegangen. Die Jünger hatten das getan, was sie gut konnten, so wie früher. Fischen. Sie hatten so weitergemacht wie vor 2,5 Jahren. Vielleicht dachten sie jetzt, das ist alles abgeschlossen. Und manches war auch vorbei. Die interessante, intensive Zeit mit Jesus, die persönliche Lehrzeit mit Jesus war zu Ende. Sie haben sich kennengelernt, sie sind Freunde geworden, sie haben viel gelernt. Aber jetzt, die Intensivbibelschule war vorbei. Sie hatten bereits viel gelernt. Und jetzt? Jetzt waren sie zu Hause in ihrem Element. Sie fischten. Sie taten das, was sie gut kannten. Sie taten das, was sie früher gelernt hatten. Und in den Versen vor unserem Predigtext lesen wir, die Jünger fischten. Sie fischten die ganze Nacht und fingen nichts. Und am Morgen, da kam Jesus ans Ufer und sie erkannten ihn nicht. Jesus rief, werft die Netze noch einmal aus. Und als sie das taten, waren die Netze voll von Fisch. Übrigens, das ist eins der Wunder, das Jesus getan hatte, nachdem er wieder auferstanden ist. Und obwohl die Netze sehr, sehr voll waren, zerrissen sie nicht. Und jetzt erkannten sie ihn. Zuerst erkannte Johannes ihn. Da ist Jesus. Er kam noch einmal zu seinen engsten Freunden. Er steht am Ufer. Und als Petrus das mitbekommt, dass das Jesus ist, ist er begeistert. Jesus. Er springt ins Wasser und schwimmt ans Ufer. Er wollte als Erster bei seinem Freund Jesus sein. Und als alle dann da waren, die Fischer ausgeladen, die Boote am Ufer, grillten sie für das Fisch und aßen. Und dann redet Jesus mit Petrus. Und jetzt kommt der heutige Predigttext. Jesus fragt Petrus, Petrus, hast du mich lieber als die anderen Jünger? Und Petrus antwortete, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Petrus fragt noch einmal, Petrus, hast du mich lieb? Vielleicht wird Petrus sich gewundert haben, hat er mich nicht richtig verstanden? Rauscht das Wasser so stark? Ist der Wind so laut? Und Petrus antwortet, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da hatte Petrus wirklich recht. Er wusste, dass Jesus alles weiß. Und Petrus hatte Jesus wirklich lieb. Und Jesus fragt noch ein drittes Mal, Petrus, Petrus, hast du mich lieb? Und jetzt ist Petrus sehr traurig. Er merkt, es hat einen Grund, weshalb der mich dreimal dasselbe fragt. Und Petrus antwortet ein drittes Mal, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus merkt spätestens jetzt, dass diese Fragen mehr zu bedeuten haben. Er merkt, dass Jesus ihm etwas mitteilen will. Dass dies ein deutlicher Hinweis sein muss, dass er, Petrus, etwas lernen muss. In der Bibel bleibt die genaue Deutung offen. Sie wird nicht beschrieben im Text. Die Frage wird nicht beantwortet. Es folgt ein Abschnitt. Aber bei der Betrachtung der Worte stellen wir noch etwas fest. Jesus hatte noch etwas anderes gesagt. Nach jeder Antwort hat Jesus gesagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Die hier im Urtext verwendeten Worte Lämmer und Schafe haben die exakt gleiche Bedeutung. Jesus hatte Petrus dreimal gefragt, hast du mich lieb? Und dreimal hatte Jesus Petrus aufgefordert, weide meine Schafe. Was das bedeutet, konnte Petrus verstehen. Jesus hatte öfters von sich als dem Hirten geredet. Jesus hatte gesagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Johannes 10, Vers 11. Petrus verstand, was Weide meine Schafe bedeutet. Das bedeutete für ihn, kümmere dich um die Personen, um die Menschen, die an mich, an Jesus glauben. Petrus bekommt einen Auftrag, er bekommt eine Aufgabe. Wenn du mich liebst, dann weide meine Schafe. Für Petrus geht es nicht weiter wie vor 2,5 Jahren. Petrus verstand, dass er jetzt aktiv werden musste, aktiv werden sollte. Mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus endet die Geschichte nicht. Die Geschichte geht weiter. Jesus verbindet hier die Liebe zu ihm direkt mit einem Auftrag. Und Petrus erkennt das. Petrus versteht, Liebe zu Gott hat Folgen. Christsein wird sichtbar. Christsein wird im Tun für alle sichtbar. So wie es bei Jesus auch in Johannes 14, Vers 21 heißt, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Die Liebe zu Jesus, die Liebe zu Gott, hat die sichtbare Nachfolge als Ziel. Zwischendurch möchte ich etwas aus meinem Leben erzählen. Man hört es vielleicht, ich komme nicht von hier. Ich komme aus der Nähe von Gießen, aus der Nähe der Mitte von Deutschland. Ich habe mich mit etwa 11 Jahren zum Glauben an Jesus bekehrt, zum Glauben an unseren Gott. Damals habe ich erkannt, dass ich ein Sünder bin, dass ich die Vergebung der Sünden brauche. Und ich verstand, Jesus hat durch seinen Tod die Schuld getragen und mit seiner Auferstehung den Tod überwunden. Er hat uns durch die Auferstehung Leben gegeben. Und ich habe erkannt, dass ich diese Vergebung benötige, dass ich dieses Leben brauche. Und ich habe das angenommen. Aber in der Jugendzeit, in der jungen Erwachsenenzeit stellte ich fest, es ist manchmal viel einfacher, nicht zu Gott zu stehen, ihn zu verleugnen. Es ist oft einfacher, nicht aufzufallen und stattdessen mit dem Strom zu schwimmen. Das war die Zeit, in der ich meine Schule abgeschlossen habe, eine Ausbildung gemacht habe und dann als junger Erwachsener gearbeitet habe. Ich habe versucht, es mir möglichst leicht zu machen. Unter der Woche war ich so wie die anderen um mich herum, habe mich angepasst. Da gab es wenig christliches Leben. Und am Wochenende bin ich dann in die Kirche, in die Gemeinde gegangen, habe mein Christsein erledigt. Ich ging sonntags in den Gottesdienst und werktags war ich ein Mensch mit hohen ethischen und moralischen Ansprüchen. Aber ein bekennender Christ, das war ich nicht. Mein Christsein war nicht in der Tat sichtbar, war nicht lebendig. Doch Gott ist mir nachgegangen. Er hat zu mir gesprochen. Durch Menschen, durch Begegnungen und Erlebnisse, durch Predigten und durch Bibeltexte. Gott hat eine Entscheidung von mir gefordert, keine Lauheit, kein Sonntagschristsein. Und er sagte zu mir, so ähnlich wie es im Zitat heißt, ein halber Christ ist ganzer Unsinn. Ganz oder gar nicht, mache ganze Sache. Und ich habe mich entschieden. Ich bin zurückgekehrt zu Gott. Ich habe ganze Sache gemacht. Ich habe mich taufen lassen und kurze Zeit später in eine Gemeinde aufnehmen lassen und dort mitgearbeitet. Und Gott hat an mir gearbeitet. Ich durfte und darf im Christsein wachsen. Gott hat mir Leute, Freunde in den Weg gestellt, die mich kennen, mit denen ich unterwegs bin, die mich ermahnen, die mich korrigieren, auch hier in der Gemeinde. Menschen, mit denen ich in Beziehung stehe. Das ist nicht immer einfach. Das ist oft anstrengend. Das macht manchmal überhaupt keinen Spaß. Aber Gott verändert, Gott entwickelt. Heute stehe ich hier. Jemand, der vor 20 Jahren nicht vor 10 Leuten hätte vernünftig reden können. Jemand, der hier und heute nur mit Gottes Hilfe steht und reden. Ich kann das nicht. Gott kann. Und Petrus, um den es heute im Text geht, Petrus hat verstanden, was Jesus von ihm wollte, weil er eine Beziehung zu Jesus, zum Sohn Gottes hat. Er hat akzeptiert und verstanden, dass Jesus ihm die unangenehme Frage stellt, hast du mich lieb? Dreimal. Und Petrus hat verstanden, dass er sich korrigieren lassen muss, dass er etwas verändern muss. Petrus ist gegangen, er ist mit seinem Freund Johannes gegangen. Petrus hatte auch Beziehungen zu anderen Menschen, zu weiteren Menschen, die an Jesus Christus glaubten. Als Christen ist es gut zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Christsein ist auf Gemeinschaft ausgelegt, auf Gemeinde. Petrus hat nicht weitergemacht wie früher. Das wäre vermutlich viel leichter gewesen. Weitermachen wie früher, fischen und ein bisschen Christ sein. Aber Petrus war gehorsam. Er ist in die volle Nachfolge gegangen. Er hat seinen Auftrag angenommen. Petrus und Johannes sind zurück nach Jerusalem gegangen. Sie haben Gottes Willen getan. Sie haben gepredigt, sie haben geheilt, sie haben Wunder vollbracht durch Gott. Wir wissen von Petrus, dass er auch Fehler gemacht hat. Auch weiterhin. Die Bibel berichtet uns, dass er mit Paulus aneinander geraten ist. Dass Paulus ihm sehr deutlich Heuchelei vorwirft. Aber auch hier, Petrus hat sich korrigieren lassen. Er war gehorsam. Er hat Fehler erkannt und eingesehen. Und Petrus ist weitergewachsen. Gott hat ihn entwickelt. Petrus hat sich von Gott verändern lassen. Dieser Petrus, der anfangs ein ungehobelter, vor lauter Fischer war, dieser Petrus hat sich von Gott gebrauchen lassen. Und Gott hat ihn gebraucht. Dieser Petrus wurde später ein wichtiger Leiter der Gemeinde in Rom, der Urgemeinde außerhalb von Israel. Petrus wurde ein wichtiger Grundstein der Christenheit. Und die Kirchengeschichte berichtet uns heute sehr glaubhaft, dass Petrus in Rom den Märtyrertod gestorben ist. Das war nicht der leichte Weg. Das war nicht der schöne Weg. Aber das war Gottes Weg für Petrus. Und auch sein Freund Johannes ist gegangen. Auch er hat sich verändert. Aus einem rauen, jungen Fischer wurde ein Mann, der später viele Texte geschrieben hat, die uns als Bücher in der Bibel erhalten sind. Aus Johannes, der einer der beiden Donnersöhne war. Aus einem, der, so berichtet uns die Bibel, zusammen mit seinem Bruder mehr und höher sein wollte als die 10 anderen Jünger. Aus diesem Mann wurde jemand, der später in seinen Texten und Briefen viel über Liebe schreibt. Zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Petrus und Johannes wurden von Jesus gelehrt, ermahnt, korrigiert. Und sie sind gewachsen. Die beiden sind gegangen und haben Gottes Willen getan. Und wir heute, ich weiß nicht, welcher Typ der Jünger dir vielleicht am nächsten kommt oder welche Person in der Bibel dich fasziniert, mit wem du dich vielleicht identifizieren kannst oder von wem du viel lernst. Es gibt völlig verschiedene Jünger und völlig verschiedene Menschen in der Bibel. Auch ganz andere, wie die 12 Männer, mit denen Jesus umherzog. Aber diese 12 Männer hatten eine enge Beziehung zu Jesus, zu Gott. Und Gott hat alle gebraucht. Gott hat alle gebraucht, die sich gebrauchen ließen. Petrus wurde gefragt, hast du mich lieb? Und Jesus gab ihm einen Auftrag. Nicht weitermachen wie bisher, sondern weide meine Schafe. Nicht weitermachen wie bisher. Das ist nicht einfach. Auch für Petrus war das nicht einfach. Entwicklung bedeutet Gehorsam und Veränderung. Gott will uns verändern, wenn wir uns verändern lassen. Das ist Arbeit. Das bedeutet, die eingefahrenen Wege zu verlassen. Und oft wollen wir keine Veränderung. Oft sind wir träge und faul. Oft haben wir Wichtigeres zu tun. Das, was wir schon lange können. Damit wir überhaupt Korrektur ermöglichen, damit wir verändert werden können, benötigen wir Beziehungen. Erst mit Beziehungen wird Korrektur möglich. Zuerst, zuallererst, eine Beziehung zu Gott. Und dann Beziehungen zu Menschen. Einen Teil dieser Beziehung haben wir hier in der Gemeinde. Und auch wenn wir Fehler machen, Gott hilft uns. Gott verändert. Wichtig ist dabei die Motivation, die Grundlage, die Liebe. Zuerst die Liebe von Gott zu uns. Dazu schreibt uns der Jünger und Apostel Johannes in der Bibel, im sehr bekannten Vers Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus, gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dann die Liebe von Gott zu uns. Von uns zu Gott. Dazu hat Johannes geschrieben, im 1. Johannesbrief 4, Vers 19. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Diese Liebe ist die Grundlage der Beziehung von uns zu Gott und von Gott zu uns. Wenn diese Liebe nicht die Grundlage ist, sondern mein Wollen, mein Können, meine Leistung, mein Ich die Grundlage meines Lebens ist, dann werden wir scheitern. Für die Liebe zu Gott muss man sich entscheiden. Das ist oft nicht der einfache Weg. Wir müssen uns entscheiden, ob wir mit Gott in Beziehung eingehen, ob wir diese Beziehung wirklich leben wollen, ob wir Gottes Willen tun wollen. Wenn Gott dich heute fragt, hast du mich lieb? Was ist deine Antwort? Ja, selbstverständlich. So wie Petrus am Anfang. Denken wir dran, Christsein ist nichts, was wir auch noch dazu brauchen. On top. Das ist kein Abhaken eines Punktes, der noch offen ist. Nichts, das wir nebenbei noch erledigen können. Christsein ist kein Weitermachen wie bisher. Mit Petrus könnte man sagen, es ist kein Fischen wie früher. Eine bewusste Entscheidung, eine ständige bewusste Entscheidung für Gottes Weg ist nötig. Ein bisschen Christsein wird nicht gehen. Es wird nicht gehen, wie es in einem Lied heißt, ein bisschen Frieden und ein bisschen von allem. Es geht nicht ein bisschen Atheismus, ein bisschen Hinduismus, ein bisschen Geisterglaube und ein bisschen Horoskop. Auch nicht ein bisschen Zeitgeist und Liberalität. Ein bisschen raussuchen, was mir passt. Gott ist hier sehr deutlich. Das geht mit ihm nicht. Gott ist nicht beliebig. Gott ist eindeutig. Gott möchte uns ganz. Gott möchte uns verändern. Petrus ist gewachsen. Er ist langsam gewachsen. Er war nicht von Anfang an so, wie ihn Gott haben wollte. Petrus hat sich verändern lassen. Wo stehst du gerade? Wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Was ist für dich dran? Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht nur ein kleiner Schritt für dich. Was ist dein Auftrag? Was sollst du tun? Hier und heute. Wir kommen zum Abschluss. Ich möchte zusammenfassen. Als erstes, die Jünger und Petrus. Die Jünger hatten Beziehungen. Alle Jünger, insbesondere auch Petrus, hatten Beziehungen zu Jesus, zu Gott. Und die Jünger haben von Jesus gelernt und ihre Beziehung zu ihm ist gewachsen. Die Jünger haben sich untereinander gekannt und sie sind gemeinsam in die Nachfolge gegangen. Jesus fragt Petrus, hast du mich lieb? Und Jesus gibt Petrus einen Auftrag. Weide meine Lämmer. Kümmere dich um meine Nachfolger. Jesus verknüpft die Liebe zu ihm direkt mit einem Auftrag. Die Liebe zu Jesus wird in der Nachfolge sichtbar. Und Petrus, er liebt Jesus. Petrus ist gehorsam. Petrus geht. Und als zweites wir, du und ich, wenn Gott mich, wenn Gott dich, wenn Gott uns heute fragt, hast du mich lieb? Zuerst liebst du Gott? Hast du eine Beziehung zu Gott? Wie steht es um deine Beziehung zu Gott? Hast du dich für Gottes Weg entschieden? Wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, lies die Bibel und sprich mit einem Christen. Und dann, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, was ist dein Auftrag? Was ist dein nächster Schritt? Dein nächster, vielleicht kleiner Schritt, der dran ist? Wo ist dein Gehorsam nötig? Wo wird deine Liebe im Tun sichtbar? Gott hat etwas mit dir vor. Er will dich gebrauchen. Und als drittes die Grundlage, die Basis unserer Mitarbeit am Reich Gottes. Das ist die Liebe Gottes zu uns und unsere Liebe zu Gott. So wie es im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 19 heißt, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Diese Liebe ist ein wichtiger Teil einer Beziehung. Deiner Beziehung zu Gott. Deines Kontakts zu Gott. Ein großer Teil dieser Beziehung geschieht im Lesen und Betrachten von Gottes lebendigem Wort, der Bibel. Und im direkten Gespräch mit Gott, im Gebet. Amen.